Heute in CT Uplink sprechen wir über Google, über LTE und Yahoo. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschuk und ich bin heute im Studio zusammen mit
Stefan Portek,
Dusan Zivadinovic
und Martin Holland.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid, da draußen. Wir reden heute nochmal über die CT und zwar haben wir immer noch die CT-Nummer, muss ich selber gucken, 21, billig gegen teuer war das eins der Hauptthemen, aber es ist auch noch ein anderer super spannender Artikel drin über LTE, über den wollen wir heute reden. Es gibt auch ein paar aktuelle Ereignisse, wo wir uns überlegt haben, die sollen heute Thema sein. Zum einen hat Yahoo Mails durchgeforstet und zum anderen hat Google einen Haufen neuer Geräte, neue Hardware, aber auch Software vorgestellt. Und da würde ich auch gerne mit anfangen. Und Stefan, du als einer unserer ja, Android- und ja, Google-Experten eigentlich auch, würde ich sagen, so ein bisschen, bist heute da. Und kannst du uns mal vielleicht erzählen, was so alles Google vorgestellt hat?
Na gut, das zu erwartende Flaggschiff waren jetzt natürlich die beiden neuen Google-Phones, das Pixel und das Pixel XL. Da wurde ja im Vorfeld relativ viel schon gemunkelt und dann nach und nach die Hardware-Specs geleakt und hat sich ziemlich früh schon abgezeichnet, dass es die Nexus-Telefone nicht mehr geben wird, die damaligen von Google rausgebrachten Entwicklertelefone, sondern dass Google da einfach mal eine neue Gerätereihe einführen will. Und was, glaube ich, alle überrascht hat, ist, wie unfassbar teuer die Dinger geworden sind.
Ja. Genau, über die reden wir gleich. Dann gab es, über den Assistenten haben sie sehr viel geredet, der auf den Geräten ist. Es gab noch so eine Art, also Google Home, so ein Echo-Konkurrenten, also für die Wohnung, mit dem du auch sprechen kannst, wo eben auch dieser Assistent drin ist. Dann ein WLAN-Router im Prinzip. Und was war noch? Die Daydream natürlich,
ganz wichtig.
Die VR. Und noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube, das waren so die großen Sachen. Aber für dich war, glaube ich, das Spannendste tatsächlich die Smartphones. Also zumindest ist es auch eins deiner
Steckenpferde. Ja, klar. Also ich fand die Smartphones schon spannend. Da können wir ja im Prinzip mit anfangen. Ich fand sie im Vorfeld spannend, bis zur eigentlichen Präsentation. Danach halt jetzt leider überhaupt nicht mehr. Okay. Es ist, ich finde, also die Hardware, das weißt du ja selber, ist schätzungsweise über jeden Zweifel erhaben. Die Kamera wurde ja schon durchgetestet. Das soll nach diesen Testergebnissen die beste Smartphone-Kamera sein, die es bislang gegeben hat.
Ein von Google nicht durchgeführter, aber in Auftrag gegebener Test, muss man natürlich erstmal gucken, was da. Aber die war ja auch schon im 6P, glaube ich, ist die schon eine ziemlich gute Kamera letztendlich.
Das schon und ich glaube schon, dass viele Leute tatsächlich mittlerweile ihr Handy danach kaufen, wie gut die Kamera ist oder wie toll die Fotos sind, die man damit machen kann. Aber ich weiß nicht, ob so ein optischer iPhone-Verschnitt mit einer guten Kamera dem Preis halt rechtfertigt, den Google jetzt für die Geräte ausgelobt hat. Also da kann ich auch 300 Euro sparen und mir ein S7 kaufen und das hat den Testergebnissen zufolge nur eine geringfügig schlechtere Kamera. Also da muss man mal.
Das ist noch nicht mal richtig unabhängig.
Wo fangen die denn an, die Preise?
Das geht bei dem Kleinen mit 32 Gig bei so 750 los. Sind dann 110, 120 Euro Aufpreis für 128 Gigabyte Arbeitsspeicher. Eine 64er gibt es leider nicht, weil das wahrscheinlich die goldene Mitte gewesen wäre, die jeder gekauft hätte. Also es ist halt auch, da finde ich von der Speichergeschaltung irgendwie dem Kunden gegenüber schon ein bisschen unfair. Wenn ich so viel Geld für ein Handy ausgebe, dann wird jeder sagen, ja okay, nee, dann sind mir 32 Gig halt zu wenig, dann nehme ich halt doch die 128er.
Und Speicherkarten, so wie bei, das war Nexus, gab es die ja auch nie, oder?
Nee, gab es bei den Nexus-Phones ja schon lange nicht mehr und auch bei den Pixel-Phones auch nicht. Und das Pixel XL, was dann 5,5 Zoll Display-Diagonale hat, das kostet dann in der großen Speicherausstattung sogar über 1000 Euro. Und ja, gibt es halt in drei verschiedenen Farben, in Weiß, Schwarz und so einem Königsblau. Und das Königsblau finde ich persönlich, ist ja Geschmackssache, finde ich furchtbar hässlich. Das Schwarz könnte ganz schick sein und das Weiß sieht halt aus wie ein schlechter iPhone-Verschnitt.
Warum machen die das?
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt.
Ist das der Grund, dass die Pixel, also dass die jetzt neu heißen? Ist das, weil die jetzt eine andere Zielgruppe haben oder sowas? Oder ist da auch sonst was anders?
Warum nennt man die nicht? Ich weiß es nicht so genau. Also es wurde ja viel gemutmaßt, dass das jetzt irgendwie hier Google sich jetzt strategisch neu ausrichten will und wir jetzt halt mehr im Hardware-Markt mitmischen. Mhm. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Google ist kein Hardware-Hersteller. Also es ist ja im Prinzip mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass die Dinger wohl von HTC gebaut werden. Es steht nirgendwo mehr drauf auf den Geräten, bei den
genau, alten. Genau, das ist der Unterschied zum
Nexus. Genau, bei den Nexus-Telefonen stand der Hersteller eigentlich immer auf der Rückseite noch drauf. Ja. Das war ja jetzt beim 5X LG und beim 4er auch. Und ja, das macht Google jetzt nicht mehr. Es ist halt jetzt das Google-Telefon. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die Idee dahinter ist, dass man jetzt auch in diesen Lifestyle-Markt irgendwie rein möchte, so die Kunden irgendwie enger ans eigene Ökosystem zu binden, weiß ich nicht, ob das funktionieren kann zu den Preisen.
Aber es ist doch vor allem auch nicht so, dass man für Google Sachen bezahlt. Also man ist das doch gar nicht gewohnt.
Eben, man ist es ja gewohnt. Ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so das Problem, womit Google nicht als erstes Unternehmen zu kämpfen hat. Es ist immer schwer, wenn man angefangen hat in einem unteren oder mittleren Preisbereich und sich da durchgesetzt hat, aber nach oben hin nichts in der Produktpalette hatte, dann in die Luxuskategorie sich vorzukämpfen, weil das niemand erwartet und niemand dem Unternehmen zutraut, so von der Markenbildung her.
Das stimmt.
Da müssen die, wenn sie es wirklich durchziehen wollen, müssen sie länger Geduld haben, als nur hier Modelle auf den
Markt zu bringen. Genau, das ist nämlich der Punkt. Also Apple hat sich jetzt ja irgendwie seinen Ruf und seine Markenbindung halt auch wirklich über einen langen Zeitraum
erarbeitet. Die haben von vornherein oben angefangen und dann teilweise ein bisschen günstigere geliefert. Ja. Den Weg kann man schnell machen.
Ja, aber bei Apple-Produkten, auch wenn ich jetzt kein iPhone habe, sehe ich diesen Lifestyle Aspekt. Das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Mhm. Das ist alles anscheinend ja ein ganz tolles Erlebnis. Von der Produktpräsentation übers Abholen im Apple Store, wo man persönlich angeredet wird, bis zum Auspacken und ach, alles ganz toll. Und hier bestelle ich dann halt irgendwie auf so einer Webseite so ein Telefon für 1.050 Euro und das kommt dann an in so einer komischen Pappverpackung in braunen Wellpappe und das packe ich dann aus und das war dann meine Pixel-Erfahrung. Also das reicht noch nicht, finde ich, für Oberklasse, oder?
Ja, aber das macht doch auch kein Telefon aus, ob ich es jetzt freundlich von einem Verkäufer abgeliefert kriege.
Das macht den Preis aus, würde ich schon auch sagen.
Ja, also wenn ich die gleiche kann doch auch die Show von der eigentlichen Hardware kann ich doch unterscheiden.
Das stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich damit halt bei vielen Leuten, die bislang schon aus Gründen Nexus-Telefon sich gekauft haben, weil da halt immer ein unverfrickeltes Android drauf ist und weil die Updates schnell kommen, dass man sich mit denen durchaus verscherzen könnte. Also üblicherweise waren die Nexus-Telefone, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwie Blödsinn rede, meistens waren die immer so obere Mittelklasse und das zu einem ziemlich fairen Preis.
Ja, genau. Das hat sich am Ende, fand ich, so ein bisschen geändert.
So, jetzt, und am Ende haben sie dann mit dem 5X und dem 6P einmal versucht, auch mal einen etwas höheren Preis zu gehen und das ist gnadenlos gescheitert. Ne? Das 5X ist wie Blei in den Regalen liegen geblieben und die Leute haben lieber das vorherige normale Nexus 5 ohne X gekauft. Mhm. Erst als das dann halt wirklich irgendwann zum alten Eisen gehört hat und vom Markt war, ist dann das 5X so langsam so in Schwung gekommen von den Verkaufszahlen.
Weil es dann die Preise günstiger.
Genau, und da war es halt auch massiv reduziert. Also ich habe das 5X jetzt vor 2 Wochen, weil ich genau das ein bisschen befürchtet habe, jetzt für 249 Euro gekauft. Ne?
Mhm. Aber gestartet haben die, glaube ich, mit 500.
579 war. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und in nicht mal 12 Monaten, ne? Hälfte des Preises weg.
Ja. Also was ich auch daran spannend finde, ist einfach, also diese Überlegung, die was du halt sagst, also Google hat ja, so wenn du überlegst, was ist die Strategie, das ist ja nicht irgendwie teure Hardware zu verkaufen bisher gewesen, sondern eigentlich, wir verdienen Geld mit den Diensten. Ja. Und ganz lange waren die Nexus-Geräte, hatte ich so das Gefühl, wir brauchen nochmal irgendwie auch eine eigene Showcase, wie wir uns Android vorstellen, weil die Hersteller das so verändern auch, weil sie so viel machen. Und deswegen haben wir das Gefühl für die Entwickler, für Leute, die halt, wir brauchen so ein eigenes Produkt, wo wir halt stärker kontrollieren können, was da so passiert. Ja. Und das macht für mich auch Sinn. Und dann war auch für mich eigentlich nicht der Zwang da, dass die viele Geräte verkaufen, sondern es war einfach, es muss ein Gerät geben, ja, wo du als Prototyp quasi so ein bisschen, wo du halt den Leuten, dass die Leute was bekommen, wo sie mit einfach gut arbeiten können. Ja. Oder auch vielleicht ein bisschen für die Fanboys und so. Aber im Prinzip halt ist das, was Google, der Markt, den die haben und den die haben wollen, sind ja eigentlich, ist Android.
Ja.
Und Android ist auf jedem Gerät. Du musst, wenn du Google Play Store haben willst, musst du ja ein paar andere Apps auch drauf haben und damit ist Google halt drin, kann Anzeigen auch verkaufen, kann eben Apps, den App Store hat das Ökosystem auf der großen Basis. Und so in diesem Zusammenhang jetzt die Pixel-Reihe, also da frage ich mich halt auch, was ist das jetzt? Ist das jetzt einfach, will man wirklich mit Apple und aufnehmen in diesem High-End-Bereich? Sie gehen ja auch auf die Provider zu jetzt.
Ich weiß nicht, warum man jetzt immer zu Apple als Konkurrent sieht. In meinen Augen ist Samsung der Konkurrent, der nächste.
Ja.
Da geht's
aber mit denen würde ich es mir jetzt
Android auch nicht gegen Android erstmal, oder?
Ja, aber Samsung ist mit Tizen relativ weit. Ne? Also wenn ich jetzt Herr Samsung wäre, wäre ich jetzt echt ein bisschen genervt von der Aktion.
Herr Samsung hat ein bisschen andere Probleme, muss man auch sagen.
Ja, das stimmt, okay. Stimmt, wenn ich Herr Samsung wäre, würde ich mich mit Feuerlöschern eindecken erstmal. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass Samsung das als Angriff verstehen könnte. Und die haben im Prinzip zumindest die Möglichkeit zu sagen, dann machen wir halt unser Tizen. So schlecht ist es jetzt nun auch nicht, ne?
Vielleicht ist, ich hatte auch überlegt, ob das vielleicht die Richtung andersrum war, dass Google merkt, dass das Problem,
Android
dass
ist Samsung Android, eigentlich.
Dass andere Android, also man hat ja Gespräche mit denen, macht die Lizenzen aus und so, dass Google merkt, die sind alle dabei, sich zu entfernen. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so. Und Samsung, ich meine, ich war ja bei Bada OS bei der Vorstellung, ich habe das ja alles mitgekriegt. Samsung versucht es seit sie Smartphones machen, eben da auch was Eigenes zu bauen. Und es klappt halt nicht. Die Frage ist halt, sieht Google da irgendwie ein Problem? Die andere Sache, die ich mir überlegt habe mit dem Assistenten, da war ja Google relativ spät. Es gibt zum Beispiel bei Samsung, die haben eine eigene Spracherkennung und sonst irgendwas.
Ja.
Hat Google gesehen, den können wir nicht bei den anderen Herstellern auf die Geräte unterjubeln und deswegen müssen wir jetzt eine Strategie haben, um eigentlich, ich weiß es nicht, aber so richtig passt das, finde ich, mal gucken, vielleicht haben sie den großen Plan, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinger gut laufen werden.
Nee, ich auch nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie Google reagiert. Also sie haben ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Also entweder die Dinger liegen wie Blei in den Regalen, wovon ich im Moment tatsächlich ausgehe, weil ich kenne so schon niemanden, der sich ein Nexus-Telefon kauft. Die Leute kaufen, was sie kennen und das ist in der Regel dann halt Samsung.
Ja, Samsung hat halt alle Bereiche,
ja,
ist doch
genau.
Ganz günstig, ist auch ganz teuer, man kennt das schon und vielleicht kauft man das Teure oder das Billigere oder halt
und
wieder dann.
Ich tippe drauf, dass sie wie Blei in den Regalen liegen und dann bin ich sehr gespannt, was Google dann macht, ob sie es sich dann halt wirklich selber eingestehen und auch innerhalb von 12 Monaten irgendwie 50% mit dem Preis runtergehen oder ob sie sagen, oh nee, das haben wir jetzt irgendwie so glamourös irgendwie angekündigt, das halten wir jetzt durch, dann verkaufen wir halt nur irgendwie 10.000 Stück.
Ja, aber Google ist ja immer so, dass sie, wenn Sachen nicht funktionieren, werden die immer, oder wenn sie aus Google sich nicht funktioniert, dann werden sie irgendwie auch sehr öffentlichkeitswirksam beendet. Also gut, bei Hardware kennt man es nicht, aber die Glas gibt es hier noch. Naja, so Sachen wie Reader oder sowas, Sachen, wo es wirklich einen Aufschrei gab, weil Leute das benutzt haben.
Ja, Google Plus zum Beispiel benutzt niemand und das behalten sie, das hängt am, egal.
Na, wahrscheinlich benutzen das intern.
Ich finde Google eigentlich, genau, ich erwarte eigentlich ein kostenloses Handy von Google. Also ich frage mich immer, wann kommen die endlich mit einem Gerät, wo sie sagen, wenn du unsere Dienste für 2 Jahre so ein bisschen, oder Amazon oder so, wäre auch nochmal so ein Kandidat. So, benutze unsere Dienste für immer und du kriegst dein Handy für immer kostenlos.
Ja, macht's immer so. Die Entwicklung viel zu teuer. Ich meine, guck dir alleine die Kosten für den Einkauf der Einzelteile an
und
dann noch die Entwicklung des Geräts selber. Da musst du dann auch noch das Betriebssystem darauf anpassen.
Aber wie gesagt, du willst ja in erster Linie, willst du dein Ökosystem an den Mann bringen. Ne? Und wir haben ja über die Assistenten schon gesprochen. Wir können ja gleich über diesen Lautsprecher reden. Mhm. Du willst ja im Prinzip, jetzt wo Amazon auch so langsam damit um die Ecke kommt und Microsoft sich mit Cortana irgendwie einen abbricht. Also ich denke schon, dass Assistenten, digitale Assistenten uns in der Zukunft noch so ein bisschen begleiten werden. Und da will man halt schon ganz gerne irgendwie jetzt offensichtlich ja sogar in die Wohnzimmer rein. Und das geht am leichtesten mit einem Assistenten, den ich vom Handy schon kenne. Wenn der auf meinem Handy gut funktioniert, kaufe ich mir vielleicht in einem halben Jahr auch so ein Google-Ding, wo ich im Wohnzimmer sagen kann, ey Google, mach Licht an.
Ja, unbedingt, weil die User-Interfaces mit diesem Touchscreen, das ist zwar eine Revolution gewesen, aber zur Dateneingabe ist das immer noch Murks.
Ja.
Ist zwar alles noch viel besser geworden als früher, auch mit den größeren Displays, aber es ist immer noch unzulänglich gemessen an dem, was man eigentlich als Mensch an Geschwindigkeit hinkriegen konnte. Darum ist die Spracheingabe, Sprachsynthese, Sprachkommunikation, das ist der Weg, den man auf jeden Fall bestreiten will. Ja.
Deswegen denke ich auch, dass der Google Assistent kein Pixel-eigenes Feature sein wird. Das wurde ja auch gemunkelt, ob...
Ich glaube, in den Logfiles steht auch drin, dass das... Ja. Also in den Logfiles von Android 7.1 steht irgendwie drin, dass das... Oder deutet es darauf hin, dass es ein Pixel-eigenes Feature ist, aber eigentlich...
Ich halte es für unwahrscheinlich und ich würde es auch für dämlich halten von Google tatsächlich. Wenn man jetzt alle anderen Leute...
Dass der Assistent nur auf den beiden Smartphones kommt.
Es wurde so ein bisschen gemunkelt, dass wenn man jetzt die Nexus-Linie tötet und das so ganz exklusiv macht, dass Google vielleicht sogar wirklich so irre ist, Android freiwillig noch weiter zu fragmentieren, weil man sagt, die Pixel-Linie ist jetzt unser Premium-Android, wo Funktionen drin sind, die die anderen Android-Nutzer nicht bekommen, wenn sie sich...
Aber eigentlich gibt es doch gerade diese Sachen, dass Android und Chrome eher noch mehr verknüpft werden, oder gab es da nicht?
Da gab es irgendwie auch ganz viele Gerüchte, da kam dann irgendwie nichts mehr. Also was?
Ich glaube jedenfalls, dass ich denke, vielleicht gab es da auch Verhandlungen wieder mit anderen Herstellern und so. Ich glaube, diesen Assistent wirst du halt bei anderen Geräten dann vielleicht einfach nur per App halt nachinstallieren können, mit Allo, mit dem Messenger. Mhm. Vielleicht ist es dann kein systemweites Feature, da kann ja auch nochmal eine Rolle spielen, was darfst du im System eigentlich vorgeben oder nicht. Ja. Das wird man sehen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen abwarten. Ich glaube auch mit der Strategie, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass Google wirklich sich jetzt überlegt, mit einem riesen Werbebudget, das würde mich überraschen und wäre neu, aber wenn Google zum Weihnachtsgeschäft mit einem riesen Werbebudget die Hardware da anpreist und bei jedem Provider nachher vorne drin steht, dann sieht vielleicht die Sache auch schon wieder anders mit dem Erfolg.
Also werden sie schon was bei gedacht haben.
Aber ich glaube, der Assistent, da haben wir auch, wir hatten ja eine Live-Sendung auch, die man glaube ich, auch noch auf YouTube sehen kann. Da hatten wir das auch live kommentiert. Und da haben wir auch eigentlich gesagt, dass dieser Assistent, der eben dann auch mit diesem Google Home, mit diesem Lautsprecher, mit Spracheingabe und der auf dem Pixel eben auch drauf ist, dass der halt wahrscheinlich doch eher, also das ist eigentlich gerade das Spannende. Das Spannende ist nicht die Hardware, sondern die Software, die Google mit der Hardware halt in die Häuser, in die Hosentaschen bringt. Und ich glaube, was du gesagt hast, ich denke, das ist schon interessant. Also ich glaube auch, dass die Assistenten, man darf halt nicht immer bloß denken, ich sage jetzt zu meinem Handy, wie viel Uhr es ist oder so, sondern es ist einfach mehr. Es ist ja auch so ein Gerät, erkennt nachher, wo du dich in einem Raum befindest. Das musste ich vielleicht dann nicht mal fragen, was du gerade tun willst, sondern kann es dann halt aufgrund verschiedener Parameter dir schon was anbieten oder Gesten, ne? Oder und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Frage ist, du willst eigentlich nicht noch so eine Schicht wie so ein Display zwischen dir und deinem Computer unbedingt haben, sondern eigentlich an vielen Stellen willst du direkter dran sein.
Dann kann man sich aber fragen, wenn kein Display, wo ist die Werbung?
Ja.
Wie kommt sie dann zu mir? Womit verdient Google dann Geld?
Wir schalten jetzt das Licht an.
Möchte ich lieber nicht weiterdenken.
Ja, oder wenn die künstliche Intelligenz dann immer was danach noch sagt, finde ich.
Naja, du willst ja vielleicht immer noch wissen, bei Amazon ist es ja ganz klar. Ich meine, da sagst du, ich kaufe mir eine Zahnbürste und dann verkauft Amazon dir die Zahnbürste. Und vielleicht kann Google halt dadurch, sagt dir dann, welche Zahnbürste du vielleicht am tollsten findest. Und das hat aber dann wieder, als Werbepartner kannst du dich da halt dann mit reinziehen.
Also, dass die Leute bezahlen dafür, welche Antwort du bekommst. Das wäre aber auch keine wirkliche KI, sondern, also frage ich die noch, wenn ich... Aber gut, das sehen wir dann, wenn sie kommt. Also frage ich die, wenn ich weiß,
aber dass
die
Antwort schon, ist das richtig,
der kriegt, der am meisten bezahlt hat.
Darüber macht sich bestimmt auch jemand bei Google Gedanken.
Ich fand den Assistenten tatsächlich relativ spannend. Also mir ging es bei der Google I.O. schon so, ich weiß nicht, wie es dir jetzt die Woche ging, als du dir das angeschaut hast. Also ich habe beim ersten Mal schon gedacht, Leute, wie cool, nehmt mein Geld, ich will diesen Bluetooth-Lautsprecher haben, der mein nicht smartes Heim automatisieren könnte. Also die Idee dahinter finde ich eigentlich schon nett.
Ich bin immer sehr skeptisch, weil ihr habt es vorhin mit der Kamera gesagt, die beste Kamera angeblich nach irgendwelchen Messungen, und dann, es ist halt gestaged, ne, was da passiert. Auf der Bühne ist ja sehr durchinszeniert, was ich da machen lasse. Und ich habe gesagt, so richtig spannend finde ich es erst, wenn die jemanden aus dem Publikum hochlassen und der soll einfach mal was machen.
Was sie ja nicht gemacht haben, was sie selbst in Berlin auf dem Presseevent nicht gemacht
haben. Keno war ja da für uns und der durfte dann nicht selber diese Intelligenz benutzen. Jetzt muss man auch sagen, die kann natürlich auch noch nicht Deutsch.
Aber wann soll die denn da, also die Telefone kann man die schon bestellen, aber wenn man das kriegt, ist der dann da noch nicht drauf oder was?
Doch, der ist dann drauf. Ja. Also bis dahin sind sie dann hoffentlich auch fertig und das Ding spricht dann vielleicht auch Deutsch.
Und das ist aber in ein paar Wochen, oder was?
Das war ja bei Google Now damals letztlich auch so. Ne? Also Google Now konnte in den USA, es kann ja jetzt noch in den USA mehr als in Deutschland und ganz viele Sachen, die drüben auf Englisch funktionieren, die klappen halt beim deutschen Google Now nicht. Die Abgrenzung ist mir auch übrigens immer noch unklar. Also,
da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Google Now ablöst, nicht nach.
Aber das gut. Ist auch typisch.
Vielleicht das ist typisch Google.
Ja, wie beim Messenger.
Wir ändern den Namen, wir schmeißen was weg und ach egal.
Wir haben halt einfach drei Assistenten. Einen Hallo, Google Now und noch den Assistant und mit irgendeinem sprecht ihr dann halt. Also.
Oh Mann. Na gut, das ist ja der Vorteil von den Samsung-Handys, da kommt das ja dann erst in 2 Jahren. Bis dahin kann man ja gucken, die Erfahrungsberichte.
Was anderes, was Google vorgestellt hat, was ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie relevant das sein könnte, wie spannend das sein könnte, ist dieses Google Wi-Fi. Ja, ein Router, ein smarter Router fürs Haus. Aber da war mir auch nicht klar, wie ist das wirklich spannend? Router klingt für mich immer. Tut mir leid, Duschan, aber es klingt für mich jetzt nicht so wie das heißeste Gadget. Ja, genau, so.
Ja. Nee, aber du hast es halt einmal eingerichtet und dann willst du eigentlich nicht wieder dran denken. Das ist, glaube ich, auch das Ding, mit dem sie wirklich Punkte machen könnten, wenn es dann wirklich live so gut funktioniert, wie man es eigentlich will. Weil du halt mehrere von diesen Dingern angeblich einfach nur aufstellen kannst und dann verknubbeln die sich miteinander und du kannst selber schauen, wo du sie hinstellst, damit du deine Wohnung, wenn sie mehrere Zimmer hat, oder mehrere Stockwerke, damit du sie dann halt vollautomatisch abdecken kannst mit WLAN. Das ist eine spannende Sache. Da ist noch kein anderer Hersteller drauf gekommen, das so komfortabel zu implementieren, dass man selber nicht mehr richtig Hand anlegen muss. Frage ist halt immer noch, wie viel leisten die dann letztlich, wenn man sie dann im Labor dann durchmisst. Und das andere, was ich mich frage, ist, wir haben ja letztes Jahr den ersten Versuch von Google im Routerbereich gesehen. Da haben sie diesen Zylinder vorgestellt. Ach, stimmt, ja. Mit den Antennen, die sie ganz geschickt im Kreis angeordnet haben, wo dann halt, also du stellst das ins Regal und dann gibt es eine zentrale Antenne, die dann dein Wohnzimmer ausleuchtet. Das Ding fand ich von der Hardware-Konzeption her fand ich total elegant und überzeugend. Aber für mich als Router-Nutzer, der jetzt nicht nur WhatsApp und E-Mail machen will, sondern das Ding auch wirklich benutzen will, um, sagen wir mal, dem einen oder anderen Gerät Internet der Dinge zu verbieten, nach draußen zu telefonieren, dass mein Fernseher nicht einfach so nach Hause erzählt, was ich da gerade für ein Programm gucke. Das ist mir zu wenig, was sie dann letztlich im User-Interface erlauben. Die haben ja alles Mögliche weggeschnitten und haben das so auf wenige paar Menüs reduziert, die du dann von deinem iPhone aus oder vom Android aus auch bedienen kannst. Und das finde ich einfach gemessen an dem, was man eigentlich möchte als halbwegs fortgeschrittener Nutzer, finde ich zu wenig. Das
ist halt DAO-kompatibel, ne? Also
aber ja, eben nicht, weil du kommst früher oder später kommst du als DAO, kommst du an Probleme und dann stellst du entweder fest, okay, mein Bekannter oder Freund, der IT-affin ist, der könnte das für mich lösen. Dann kommt er dahin und stellt fest,
das geht nicht.
Kein User-Interface, kann ich dir nicht helfen. Mhm. Ich brauche zum Beispiel eine Port-Weiterleitung, damit ich, wenn ich unterwegs bin, damit ich meine Webcam angucken kann. Ist jetzt die Waschmaschine übergelaufen im Badezimmer oder nicht? Mhm. Oder ist mein Herd noch an? Keine Ahnung. Oder ich will ins Kinderzimmer gucken, ob das Kind noch schläft. Und dann kannst du keine Port-Weiterleitung einrichten. Das sind Standarddinge, die jeder Router heutzutage kann.
Also ich habe, weil du das vorhin gesagt hast, die Sache, also ich habe jetzt zweimal in Wohnungen so WLAN-Repeater eingerichtet, das geht doch total bequem schon.
Ja,
also,
aber es geht offenbar mit Google noch einfacher.
Also ich glaube immer nur, dass die Leute das nicht wissen, dass das geht, weil also denen, wo ich das jetzt eingerichtet habe, die wussten nicht, dass sowas gibt, aber das ist ja wirklich ein Knopfdruck nach 5 Minuten. Wie viel kostet dieser Google-Router? Kostet irgendwie 200, glaube ich. Ah, okay.
Redest du nicht von Google Home, Johannes?
Jetzt
nicht. War das Google Wi-Fi?
Also ich meine auf jeden Fall, dass der Sprung nicht so groß ist, also zumindest für Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit beschäftigen, dass ich möchte eigentlich nicht auch noch einen Router von Google haben. Also das wäre halt für mich auch, wir haben ja die Sache, vorhin auch gesagt haben.
Deswegen telefoniert dann auch noch nach Hause.
Genau, dass Google dafür bekannt ist, dass die Geräte entweder, also die Sachen kostenlos sind oder günstig, aber eben auch, dass sie mit zu Hause telefonieren. Ja, ja, und genau. Jetzt haben sie lauter Geräte, von denen ich eigentlich nicht will, dass sie nach Hause telefonieren. Also der Router, gut, dieser Echo oder dieses, wie heißt das, Google Home, muss das wahrscheinlich, also muss das schon machen, aber ich will so ein Ding nicht haben.
Willst du nicht?
Ich möchte kein Ding das, haben, das
da drauf bin ich
warte, dass ich mit ihm rede.
Richtig gespannt, wie das ankommt. Also ich finde die Idee, habe ich vorhin ja schon gesagt, eigentlich echt total nett und toll, dass halt Raumschiff Enterprise Träume werden wahr. Andererseits, ne, da steht halt ein Gerät von Google in meinem Wohnzimmer, was ein permanent offenes Mikro hat. Sendet zwar nicht alles mit, was gesprochen wird, aber warte, das Mikro hört auf jeden Fall erstmal wenigstens lokal auf dem Gerät mit, ob irgendwann mal einer okay Google sagt.
Genau. Also bei Babylon 5 musstest du mal erst draufdrücken.
Ja. Das ist bei Google halt anders. Als du es jetzt eben ein paar Mal gesagt hast, ist ja mein Handy sogar drauf angesprungen und hat mal versucht zuzuhören. Weiß ich nicht, ob die Leute da vielleicht dann auch irgendwann sagen, nee, das geht mir jetzt zu weit.
Ich finde es auch fahrlässig, diese Technologie überhaupt zu entwickeln, weil ich meine, man sieht es doch schon bei einfachen iPhones, was alles möglich ist, wenn sie gehackt werden, und bisher konnte jedes gehackt werden. Mhm. Ja. Und dann hast du solch ein Ding im Haus, wo du noch nicht mal selber, selbst wenn du IT-affin bist, es hat kein User-Interface, in dem du kontrollieren konntest. Mhm. Was ist denn das jetzt für eine Firmware? Ist das noch das Original? Mhm. Oder hat da jemand Zusatzfunktionen eingespielt über irgendeine Sicherheitslücke, von der kein Mensch was weiß? Ja? Ja.
Gut, vielleicht muss man da aber auch zugutehalten, vielleicht ist das jetzt halt auch der Entwicklungsstand und Google hat das noch nicht drin, weil sie halt schon mal was rausgehauen haben und vielleicht, wenn wir diesen Wi-Fi, wir wissen es ja nicht, wenn jetzt dieses Gerät kommt oder zur nächsten Instanz, dass sowas auch nachgereicht wird, weil eigentlich habe ich auch nicht Google so in Erinnerung als jemand, der einem, also der dann so alles im Dunkeln lässt bei so Software oder so, sondern die auch sich durchaus bemühen, dass man so eine gewisse Transparenz, also wenn man sich überlegt mit Google Konto und so, mit dem Dashboard und so, also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt nicht also ich möchte ihnen nicht zuschreiben, dass es jetzt deswegen so ist, weil sie nicht wollen, dass du mitbekommst, was mit der Software ist, sondern vielleicht haben die einfach rausgehauen mit dem Stand der Technik, den sie hatten, und das ist jetzt vielleicht schon die nächste Version. Keine Ahnung.
Vielleicht, genau, aber vielleicht
müssen wir uns angucken.
Nicht, ja.
Aber, ja. Ja, ganz interessant war auch, dass so ein paar Sachen kamen nicht so vor. Wearables gab es ziemlich wenig. Tablets hatten viele spekuliert.
Ja. Wearables fand ich ganz
erstaunlich. Kommt dann nochmal was?
Ich weiß es nicht. Also bei Wearables mache ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen Sorgen. Also jetzt ist es gerade so, dass echt bei vielen klassischen Uhrenherstellern da jetzt so ein bisschen der Groschen gefallen ist und das Casio, Fossil und Tagheuer zig klassische Uhrenhersteller haben jetzt mittlerweile Android Wear Smartwatches, und eigentlich war Android Wear 2.0, wurde auf der Google I/O auch schon groß angepriesen, man konnte Entwickler-Previews runterladen. Im Vorfeld vor dem Event hier gab es auch ein Leak, dass Google wahrscheinlich jetzt sogar in Eigenregie zwei Nexus-Uhren rausbringt. Da gab es dann auch schon so gerenderte Fotos, wie die wohl aussehen würden. Und da war jetzt nichts mehr von zu hören. Und den Release von Android Wear 2.0 haben sie auf kommendes Jahr verschoben. Das finde ich alles so ein bisschen, das klingt, wenn man Google kennt, klingt das so ein bisschen nach, wir haben jetzt gerade selber den Glauben dran verloren. Und das, weiß ich nicht, ist vielleicht ein falscher Zeitpunkt, wenn man gerade versucht, eigentlich Hardware-Partner ins Boot zu holen.
Tablets kam auch nicht. Das war doch
Tablets kam auch nicht. Ja, was auch verwunderlich ist, weil das Nexus 9 ist jetzt auch relativ betagt, finde ich mittlerweile.
Ja. So. Ja, spannend.
Woran vielleicht sie glauben, ist Virtual Reality.
Ja, genau. Daydream jetzt dargestellt. Kino hat es auch schon ausprobiert, schon online so einen kleinen Test auf Heise Online schon geschrieben. Ja, muss man mal gucken. Also ich hat
das
mich
ist
jetzt
doch
nicht im Prinzip vom Hocker
die Cardboard gehauen. Nur mit
Plüsch. Cardboard in Plüsch, genau.
Ja, also sieht aus wie ein Filzpantoffel, finde ich.
Ja, gut, das ist ja, wenn du es auffasst, siehst du es ja
noch anmalen.
Ja. Genau, wenn du es auffasst, siehst du dich doch ähnlich.
Nee, also. Das stimmt. Also Cardboard in Plüsch, finde ich, ist schon ein bisschen geiler. Ne? Also ich würde sagen, es ist eine Gear VR in Plüsch.
Ja, und vor allem hat sie diesen Controller. Diesen Controller dabei, wo du halt so ein bisschen zumindest so einen mit dem durch den Gyrosensor noch so ein Steuerungselement hast. Ja, aber ich denke auch, also das ist jetzt nicht so der große Hammer, der jetzt VR revolutionieren will, obwohl wir auch in der Runde diskutiert hatten und
der Holger Preis Bleich halt, zum Beispiel. Das ist halt sehr, sehr spannend. Ne? Also für 69 Euro würde ich mir das Ding schon kaufen, wenn du überlegst, dass du aber halt.
Was brauchst du dafür?
Ein Pixel.
Ein Pixel.
Momentan.
Weil dann hast du ja doch wieder die 800, 900.
Angeblich sollen ja aber auch ganz viele andere Hersteller demnächst Daydream-zertifizierte Android-Smartphones rausbringen.
wird man dann sehen.
Aber da die anderen Hersteller gerade mit sich selber beschäftigt sind, wie wir gesehen haben, also bislang ist das doch sonst nur Samsung, oder? Also für die Gear, ach nee, Gear ist ja Samsung.
Ja. Deswegen. Vielleicht ist das dann letztlich das komplette Bild, wenn man sich das anguckt, dass sie mit dass sie eine super Kamera drin haben in ihrem Pixel, dass sie noch mit Daydream ein ganz interessantes VR-System zur Seite stellen, dass es dann ein Gesamtpaket ist, was vielleicht dann doch Kunden interessiert.
Gut, ob Google und VR eine Zukunft haben, wer weiß es schon. Kino. Aber was auf jeden Fall eine Zukunft hat.
Achso, ich dachte, jetzt kommt, was auf keinen Fall eine Zukunft hat, nämlich
Yahoo. Was auf jeden Fall eine Zukunft hat, ist LTE. Und mit der Zukunft von LTE hast du dich auseinandergesetzt, Duschan, beziehungsweise ein paar Autoren auch von dir und du, das ist ein ständiges Thema auch von dir. Die nächsten Stufen von LTE, wie es da weitergeht.
Genau,
wie geht's denn weiter?
Wie geht's weiter? Ja, das ist nicht in 2-3 Sätzen zu sagen, weil es einfach,
nein, das überrascht mich.
Also man kann es aber ganz grob in zwei Bereiche unterteilen. Es wird weitere Beschleunigungsstufen für LTE geben. Keine Überraschung eigentlich, wenn man jetzt in die Vergangenheit blickt, dann war das schon jahrelang so, dass man alle paar Jahre immer wieder neue Ausbaustufen bekommen hat.
Also sprich mehr Durchsatz.
Mehr Durchsatz. Aber also was jetzt wirklich an Durchsatz geplant wird, das ist tatsächlich ein Kracher in meinen Augen. Der zweite Bereich ist, dass die Mobilfunker ganz gerne für das Internet of Things ihre eigenen Netze bauen wollen und nicht nur die Netze bauen, sondern sie denken sich auch, sie entwerfen Spezifikationen, mittels denen man kleine, preisgünstige Funkgeräte bauen kann, die kann man noch in mehreren Kilometern Entfernung im Keller erreichen, obwohl da noch eine Zementdecke dazwischen liegt, damit eben zum Beispiel Stromanbieter den Zähler aus der Ferne auslesen können. Und das sind ganz interessante Dinge, weil es ist konträr. Es ist eine konträre Entwicklung zu dem, was bisher LTE vorgemacht hat, nämlich immer schneller, immer mehr User pro Zelle, damit wir immer schneller surfen und WhatsAppen können. Und dieser Bereich, wo sich die Geschwindigkeit drastisch verbessert, der ist schon beachtlich. Also die Endstufe, die bislang für LTE geplant ist, die wird pro Zelle 25 Gigabit pro Sekunde liefern. Und das ist enorm, wenn man bedenkt, dass man heute noch nicht überall 300 Mbit pro Sekunde bekommt und das auch schon relativ schnell ist, kann man sich natürlich fragen, wofür braucht man es?
Aber ja gut, pro Zelle heißt ja auch,
pro Zelle heißt natürlich, die User teilen sich das.
Genau.
Aber es heißt auch, wenn man sich das genauer ansieht, es ist nicht nur die Systembandbreite, wir wachsen jetzt von 100 Megahertz, die LTE aktuell maximal bündeln kann pro Zelle, pro Gerät, auf 640 Megahertz insgesamt werden dann möglich. Dann gibt es eine Weiterentwicklung von 8-fach MIMO, die heute maximal möglich ist, bis hin, also über eine Stufe von 16-fach zu 32-fach MIMO. Weitere Steigerungen bei der Codierung der Daten auf der Funkwelle.
Also das klingt für Das sind auch verschiedene Tricks sozusagen oder Techniken, mit denen man halt diesen Schub schafft.
Genau, damit schafft man mehr Schub. Aber wenn man jetzt genauer hinguckt, 32-fach MIMO, das wird, glaube ich, nicht so schnell in irgendeinem Smartphone Platz finden.
Da muss der Chip
ja auch. Das heißt ja auch 32 Antennen. Genau. Das heißt aber auch 32 Sende-Empfangszüge. Das heißt dann auch gegenüber aktuellen Billig-Smartphones 16-fach größere Rechenleistung. Also jetzt.
Ja, auch Stromverbrauch.
Ne? Ja. Also im Prinzip, alles, genau. Ja. Und deswegen wird man solche Geschwindigkeiten nicht so. Also diesen Endausbau wird man, glaube ich, nicht in Smartphones sehen, sondern das sind Dinge, die kann man von stationären Routern erwarten.
Ne? Die dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen das stationäre Internet quasi ablösen.
Genau, das kann man erwarten. Aber man kann natürlich auch weitaus schnellere Smartphones als heute erwarten. Das wird es auf jeden Fall geben. Und die werden ganz sicher mehrere Gigabit pro Sekunde schaffen, dann im Endausbau.
Aber das heißt eben auch, dass man sich das mit viel mehr Geräten teilen muss. Also wenn der Plan ist,
das ist die Frage. Das ist halt die Frage, weil Energie. Die Netzbetreiber gehen besonders an den, in den Ballungsgebieten gehen sie seit Jahren, gibt es diesen Trend, dass man immer kleinere Zellen installiert.
Ah, okay.
Und das heißt dann, du hast dann eine unglaublich schnelle Zelle, wo sich halt vielleicht nur 10, 15 Leute drin tummeln. Drumherum gibt es natürlich die Makrozellen, die das Ganze steuern und die dir dann die Bewegung innerhalb der Stadt dann ermöglichen, wo du dich dann halt umbuchst von der kleinen Zelle in die große Zelle. Aber ja, also man wird das ganz bestimmt anhand höherer Geschwindigkeit wird man das merken. Es wird nicht so sein, dass man sich dann die 25 Gigabit mit 10.000 Leuten teilt. Das wäre Quatsch.
Ja.
Was du vorhin gesagt hast oder jetzt auch immer wieder durchkam, was ich ganz interessant finde, ist die Idee oder ist der Gedanke beim Internet of Things, wo wir heute, wenn wir an unsere Wohnung denken, dann haben wir da irgendwie verschiedene Funktechniken, aber in der Regel irgendwas, was halt im Haus per WLAN sind die Geräte miteinander verknüpft oder vielleicht mal per Bluetooth irgendwas. Mhm. Aber die Idee, dass in der Wohnung dann alles auch quasi direkt rausfunkt, zu den oder über die Provider geht, das bringt ja total viele Vorteile, aber es bedeutet natürlich auch, dass nicht, also wir haben vorhin mit Google in der Wohnung, es bedeutet auch, dass die Telekom, Vodafone, dass die da, und das ist für die natürlich super spannend, das ist ein ganz neues auch Einnahmegebiet, dass wenn die da, wie sie da mitspielen, dass die in die Geräte kommen und dass sie dann natürlich auch einen Internetzugang nicht jetzt für jedes einzelne Gerät verkaufen, aber die halt diesen Zugang verkaufen Anbietern, auch für die Geräte. Und das da, also das finde ich ja auch eine ganz interessante Entwicklung, die ich eigentlich bisher noch gar nicht so gesehen habe, weil ich natürlich immer denke, im Haus habe ich so, bin ich dann, ist mein Router so der, die Zentrale und dann kommt irgendwie alles zusammen. Aber es wäre ganz anders. Es hat natürlich total interessante Vorteile. Ja,
und es ist auch viel leichter bei ganz vielen Sachen. Also jetzt Paradebeispiel, der unlängst rausgekommene Amazon Dash-Button. Ne, wo man dann halt hier mit Bluetooth-Pairing und irgendwie alles ganz, ganz schwierig, weil der hat keine Tastatur, kein Display, nix, den bringt man ins WLAN, den blöden Knopf, ne?
Aber trotzdem heißt es halt auch, dass mein Kühlschrank, wenn er mit meiner, was ich, irgendwas anderem kommuniziert, immer auch mit dem Mobilfunknetz quasi kommuniziert.
Ja, das möchten Mobilfunker gerne. Ja, natürlich. Sie stehen da natürlich stark in Konkurrenz zu anderen Unternehmen, die teilweise schon einige Schritte weiter sind in ihrem Aufbau, in ihrem Netzaufbau für das Internet der Dinge. Aber sie haben den Riesenvorteil, dass sie halt eine lange, gut funktionierende Truppe von Entwicklern sind aus aller Herren Länder, die sich gut zusammenraufen können, um innerhalb kurzer Zeit richtig coole Spezifikationen zu bringen. Und sie haben, das muss man auch sehen, sie haben diese Netze, die Daten transportieren können. Was denen fehlt, ist das letzte Stück. Und das dafür haben die jetzt Spezifikationen gebaut, mittels denen man total preisgünstige Geräte machen kann. Die haben dann nur noch eine Antenne, sind dann halt sehr genügsam, wenig Stromaufnahme, können dann trotzdem große Reichweiten überbrücken. Also man spricht davon, dass die Durchmesser von aktuellen Zellen um Faktor 3,5 zunehmen können. Das ist dann bezogen auf die Flächendeckung, ist das 12-mal mehr als bisher. Und das ist total klasse für Netzbetreiber wie Vodafone und Telekom, weil sie damit mit solchen Angeboten zu, weiß ich nicht, Stromlieferanten gehen können und sagen, so, wir können euch jetzt helfen, damit ihr endlich die Zähler im Keller auch sonst wo auslesen könnt, wo ihr halt niemanden hinschicken wollt, weil das einfach zu teuer ist. Oder wenn er dann ankommt zum Zähler auslesen, ist niemand da und dann muss er wiederkommen und so. Das sparen die sich dann natürlich alles. Und ja, die Dinger sind halt billig. Zudem gibt es noch diese Parallelentwicklung, dass die Mobilfunker gerne auch an der Vernetzung von Fahrzeugen teilnehmen wollen, wo halt Autos mit LKWs und, keine Ahnung, Straßenbahnen und sonst was, die kommunizieren alle untereinander und können sich bestimmte Daten gegenseitig umgehend zuspielen. Straßenverhältnisse zum Beispiel. Oder Abstandssensoren können so miteinander reden. Das gibt es auch jetzt, aber in diesem Fall
du musst dann in deine Flotte halt überall, musst du halt musst du eine SIM-Karte und musst das halt alles einbauen, das ist relativ umständlich. Oder du hast halt, oder du gehst halt von den Smartphones aus, also sowas wie Verkehrsflüsse oder so, macht man ja heute auch schon mit dem Handy-Floating-Data. Und das,
kann
wenn das
man,
im Auto direkt ist,
kann man natürlich
mit viel
Smartphones
genauer
machen. Aber die Smartphones haben ja jetzt keinen Zugang zur Autoelektronik.
Und das, ja, stimmt. Ja?
Deswegen denken die was Mobilfunker, was nicht schlecht ist, genau. Ja, aber was sich dann als Alternative anbietet, ist vielleicht nicht unbedingt besser, wenn man genau hinguckt, weil die Mobilfunker dann gerne mit den Zulieferern der Autoherstellern zusammenarbeiten wollen, um dann direkt im Auto selber schon ab Werk die Chips einzubauen und beziehungsweise auch die Mobilfunkmodule einzubauen. Und darauf habe ich dann als User keinen Zugriff mehr. Da muss ich dann darauf vertrauen, dass alles korrekt gemacht worden ist und dass keine Sicherheitslücken drin sind. Also das ist aber dann ein separates Feld. Da sind wir auch noch Jahre davon entfernt. Okay. Was ich noch sagen wollte, das ist insofern eine ganz interessante Geschichte technisch, weil wir schmalbandige Geräte haben, die passen in GSM-Lücken rein. Das heißt, da überall, wo die Netzbetreiber feststellen, GSM ist auf dem Rückweg, weil sich die Leute moderne Smartphones kaufen und gar kein GSM mehr Telefonie machen oder weniger, dass sie da GSM stückweise aus ihrem Spektrum rausnehmen. Und
also
stattdessen,
die Frequenzen
von GSM. GSM-Frequenzen sparen die sich dann ein und setzen dafür dieses Schmalband-Internet der Dinge ein. Das ist genauso breit, 180 Kilohertz, passt dann in eine Lücke rein und eignet sich dann wunderbar für dieses Spectrum-Refarming, was Netzbetreiber gerne machen, um vorhandenes Spektrum, was mit einer alten Technologie nicht optimal genutzt wird, mit einer modernen besser auszuschöpfen und dann halt auch neue Dienste damit anzubieten.
Du hast gesagt, man kommt jetzt auch dann mit solchen Geräten besser durch die dicken Wände und so. Wie klappt denn das? Sind das dann einfach andere Frequenzen, die halt wie kommt man denn dahin?
Ja, das können natürlich Frequenzen sein aus einem längerwelligen Bereich, aber das muss es nicht. Also sie haben ganz pfiffige Lösungen entwickelt, in dem ein Paket aus beispielsweise bis zu 2000 Einzelaussendungen zusammengesetzt werden kann. Und das heißt, also man erhöht da einfach die Redundanz der Daten. Mhm. Es kommt da ja nicht drauf an, dass das super schnell gemacht wird.
Weil es sind ja auch wenig Daten dann eigentlich.
Es sind relativ wenig Daten, die da übermittelt werden. So
muss ja kein Netflix-Film auf deinem Kühlschrank dann
sehen. Signalisiert halt irgendwo eine Heizung aus dem Keller, hier, ich habe jetzt ausreichend Öl und ich melde mich in 3 Wochen wieder. Und dazu reichen ein paar wenige Bytes.
Ja, na klar. Ja.
Okay. Ich möchte trotzdem nochmal erwähnen, nachdem wir das ja die Wochen hatten, wenn das dann irgendwann noch mehr Sachen im Internet sind, nachdem wir diese DDoS-Angriffe hatten, die jetzt mit irgendwelchen vernetzten Kameras gemacht wurden, das sind ja dann noch mehr Geräte, die eine schnelle Internetanbindung haben, um alle gleichzeitig auf den Blog von dem Brian Krebs zuzugreifen auch immer dann das.
Du meinst, dass dein Kühlschrank dann DDoS-Attacken
kriegt? Das waren jetzt Kameras, also es war 1 Terabit pro Sekunde oder sowas und wenn dann, also wenn sie jetzt mal sich was anderes suchen als den Blog, aber du hast ja gesagt, das ist noch eine Weile hin.
Bis dahin. Das ist noch einige Jährchen hin, ja.
Okay.
Ja. Also allererste Geräte wird man aus diesem Schmalband-Internetbereich, die kann man zwar schon ab erstem Quartal nächsten Jahres kann man schon so ein paar erste Prototypen und Muster erwarten, aber das wird noch nicht so die große Schwemme sein und auch nicht so das Endziel, wo die Mobilfunker gerne hinwollen. Also jetzt Autovernetzung und solche Dinge oder auch Unterstützung. Das ist noch eine spannende Sache am Rande. Unterstützung von Rettungskräften oder von Polizei im Einsatz, deren Geräte dann komplett ohne LTE-Infrastruktur arbeiten können, also ohne Kernnetze dahinter, sondern die können dann direkt miteinander reden.
Also das heißt, wenn da irgendwo in einem Katastrophengebiet und sowas, dann brauchen
da sind nicht die Mobilfunknetze normalerweise komplett zusammengebrochen. Ja, und trotzdem müssen ja die Einsatzmannschaften miteinander Kontakt halten. Und dann können die direkt miteinander reden.
Gut, total spannend. Ich bin total fasziniert und vor allem im Text, den ihr geschrieben habt, da steht ja noch viel mehr. Also das ist schon, muss ich sagen, für die Zuschauer und Zuhörer, das ist schon CT für Profis. Also das ist wirklich super interessant, nochmal so ein bisschen dargelegt, ein bisschen auch erklärt, wenn man sich so ein bisschen für die Hintergründe interessiert, fand ich sehr, sehr spannend.
Genau.
Aber dir schon mal danke für diesen Einblick, weil das ist wirklich, das ist ja was uns alle, auch wenn das, also es ist eben nicht bloß, mein neues Handy wird dann halt irgendwie nochmal ein bisschen schneller, sondern es betrifft ganz viele Bereiche, die jetzt kommen und
Und im Prinzip direkt aus der Schreibstufe der Entwickler. Wir haben da mit Kollegen von Ericsson zusammengearbeitet, die auch in diesen Gremien sitzen, die die Technologie entwickeln.
Also die am Puls der Zeit auch wirklich mitentwickeln und gestalten, die ganzen Standards auch letztendlich dann genau gestalten. Ja. Ja. Spannend. Wie bekomme ich jetzt die Überleitung hin?
Gerade überlegt, wie macht er jetzt den Puls der Zeit, jemand, der aus der Zeit gefallen ist?
Per LTE kann man E-Mails verschicken, auch Yahoo-E-Mails.
Da macht doch lieber, wir sind vor der Zeit und jetzt gucken wir mal auf jemanden, der immer noch da ist.
Ja, das ist okay, so kann man es auch sagen. Martin, du hast dich mit, du bist ja unser Heise Online Tagesreporter sozusagen immer und hast gerade auch eine größere Geschichte gehabt. Und zwar gab es Berichte, dass von Yahoo, anonym gebliebenen Yahoo-Mitarbeitern, dass Yahoo alle Mails, also Yahoo ist ja auch ein E-Mail-Anbieter.
Wir kennen es eigentlich nur als E-Mail-Anbieter, ja.
Ja. Naja, ich kenne es vor allem von Flickr.
Weil du die E-Mail brauchst
dafür. Ich kenne es noch als Suchmaschine tatsächlich.
Stimmt, also auf jeden Fall machen sie auch E-Mails und es gab wohl Behörden oder so, die systematisch E-Mails durchsucht haben, die bei Yahoo gespeichert waren. Habe ich es richtig zusammengefasst?
So, ja, Martin. Schon. Nur kurz, also geschrieben hat die Geschichte tatsächlich Daniel aus Nordamerika, weil das war so eine dieser Geschichten, genau, unser Korrespondent, das war so eine dieser Geschichten, die bei uns dann kommen, wenn wir irgendwie Feierabend haben, weil die dort nach, weiß ich nicht, also die wollen ja auch so nach Druckschluss oder so, damit sie ein bisschen exklusiv sind. Also das war am Dienstag eine Reuters-Geschichte, die haben unter Berufung auf zwei anonyme Quellen gesagt, tatsächlich Yahoo hätte alle E-Mails durchsucht, der Nutzer. Und das ist jetzt erstmal so, habe ich auch, als ich es zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, okay, also wo ist jetzt die Neuigkeit, das wissen wir alles schon, die Sache war, das war letztes Jahr, also quasi 2 Jahre nach Snowden. Nicht, wir wissen jetzt nicht was Neues, was quasi vorher war, sondern wo jetzt seit mindestens oder seit, sagen wir mal, seit 3 Jahren sind eigentlich jetzt alle Hersteller oder alle Anbieter, die darauf angewiesen sind, dass die Kunden ihnen vertrauen, eigentlich schon sehr, also gucken sehr danach, dass sie mit Regierungen nicht unter einer Decke stecken oder zumindest das Gefühl gegeben ist, weil Yahoo, also auch was wir aufgezählt haben, sei es kostenlose Dienste, wenn die Leute sagen, wir gehen weg, dann sind sie weg. Und deswegen müssen sie eigentlich sagen, wir passen auf euch auf und wir halten eure Daten sicher. Und die haben letztes Jahr eben diese Sache gemacht. Es ist, also der Bericht war schon so ein bisschen, also es gab so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch waren. Es wurde gesagt, ein Geheimdienst oder eine Regierungsbehörde ist zu Yahoo gegangen und hat gesagt, wir wollen, dass ihr alle E-Mails nach einer bestimmten, und da stand jetzt Set of Characters, durchsucht. Und das kann alles sein. Das kann Name sein, das kann auch dieses berühmte Bombe sein oder das kann auch ein Code sein, ein Passwort oder eine digitale Signatur oder sowas. Und ihr sollt das durchsuchen. Was nicht klar ist, auch aus dem Bericht ist, was passiert ist, wenn sie es gefunden haben, aber man kann davon ausgehen, dass sie dann Bescheid sagen sollen, also dass sie dann irgendwas weiterleiten. Das, was eben komisch ist, ist, dass diese Mitarbeiter gesagt haben, Yahoo hat das an der eigenen Sicherheitsabteilung vorbei gemacht. Wow. Also normalerweise, natürlich werden E-Mails bei den meisten Anbietern gescannt nach Malware. Also all die Sachen, wenn irgendwas einsortiert wird, wird das ja nicht nur nach dem Absender gemacht, also bei Spam oder Google macht das ja schon seit...
Ja, Google macht ja nicht nur Malware, die suchen
ja
auch nach
Werbung, Sachen und sowas. Aber für jemand anders das zu machen und wo eben unklar ist, was damit passiert, ist halt in dem aktuellen Klima schon eine sehr komische Geschichte. Genau, und das haben sie angeblich gemacht. Und Yahoo hat dann nur als Dementi gesagt, wir halten uns an Gesetze. Und das ist immer dieses Dementi, was heißt, ja, wir machen das. Weil die Gesetze, wie wir wissen, seit 3 Jahren erlauben das. Dass es also geheime Anordnungen gibt, die sagen, ihr müsst für uns jemand überwachen und ihr dürft niemand davon erzählen. Und vor allem, wenn man geguckt hat, dass, also wie schnell es war, dass danach alle großen Konkurrenten gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Also das hat bei Snowden hat das noch eine Weile gedauert, da mussten die auch erst selbst nachgucken wahrscheinlich, ob sie das machen. Und jetzt hatte, also das war bei uns eine Geschichte, die also hier ganz spät am Abend, am Dienstag noch aufgetaucht ist. Und am Mittwochmorgen, wenn ich es jetzt richtig rum habe, oder vielleicht war es auch Montag und Dienstag, hatten wir schon die ganzen Dementis von Facebook, von Google, Microsoft, Apple, Twitter auch, weiß ich nicht so ganz. Aber die sofort gesagt haben, das machen wir nicht. Und Yahoo hatte nur gesagt, wir halten uns an Gesetze. Also deswegen, es gibt jetzt so Sachen, dass es Also Yahoo hat dann zwei Tage später gesagt, ja, wir haben nur nach digitalen Signaturen gefunden, die angeblich von Terrornetzwerken oder so benutzt worden. Also ganz, was das sein soll, ist jetzt auch nicht klar, aber vielleicht gäbe es ja ein, vielleicht gäbe es sogar eine Vorstellung, dass das irgendwie legal wäre. Es gab auch Vermutungen, dass sie vielleicht nach Malware oder sowas suchen. Also dass es gar nicht war, sondern wir geben euch irgendwas. Aber diese ganzen Sachen, wir machen das an der Sicherheitsabteilung vorbei.
Ja, das ist komisch.
Wir dementieren das danach nicht. Und wir lassen jetzt erstmal zwei Tage lang diese ganzen Berichte mehr oder weniger unkommentiert.
Vor allen Dingen, was ich an der Story halt wirklich krass fand, dass es ja offensichtlich auch noch dilettantisch an der Sicherheitsabteilung gemacht wurde. Also ich hätte dann, es wird ja bei uns gewesen sein wahrscheinlich, gelesen, die haben irgendwie einen Backend-Zugang irgendwie eingerichtet, worüber sich die Regierungsmitarbeiter dann da halt einloggen und scannen konnten oder irgendwie so.
Also das weiß ich, also das glaube ich nicht. Es kann schon sein, dass sie es intern gemacht haben, dass sie sich also quasi die Sachen haben geben lassen und wir bleiben intern, dass sie keinen Zugriff haben. Aber sie haben es so schlecht gemacht, also dass sie die Sicherheitsleute gefunden haben.
Genau, sie haben es, genau, die Sicherheitsleute also, haben es gefunden und ich habe das gehört und gelesen, dass die auch schockiert waren, weil das Ding auch nicht besonders sicher und gut umgesetzt gewesen sein soll. Die meinten, wenn es irgendwer von draußen gefunden hätte, hätte der die jetzt ausscannen können, was auch ein bisschen blöd ist.
Genau, also das sind halt alles so, aber natürlich, wenn du es an der, du hast Leute, die dafür zuständig sind, sowas zu machen und du machst es an denen vorbei, dann hast du ja nicht bessere Leute, die das einrichten. Also das ist schon irgendwie auch nachvollziehbar, vor allem, wenn es offensichtlich wahrscheinlich wenige wissen durften, sonst hätte man die ja einweihen dürfen. Mhm. Und die ganze Geschichte ist halt einfach so, also das ist in einem Klima, wo Yahoo eh schon nicht gut dasteht. Also für die, die es noch kennen, ist der Ruf jetzt nicht gut. Also wir hatten
das ist ein Desaster.
Genau, also wir hatten ja hier schon überlegt, weil sie ja vor zwei Wochen dann eingestanden haben, dass sie nur irgendwie fast alle Nutzerdaten mal verloren haben vor zwei Jahren an einen Hacker. Das sind 500 Millionen. Hatten wir ja schon überlegt, wer das überhaupt benutzt, dass es hier nicht so viele sind. Aber das war so die Sache. Und ja, Flickr ist das Einzige, was uns eingefallen ist. Dazu braucht man es noch. Man braucht einen Yahoo-Zugang, sonst ist uns nichts eingefallen. Die Suchmaschine benutzt keiner.
Ich glaube, die haben viele so News-Seiten auch immer noch, die, glaube ich, auch in den USA gut laufen. Aber das
ist, aber es haben das halt ist ja viele
eher
haben,
was zum Lesen. Also
genau, also viele haben halt so noch eine Yahoo-Mail. Ich lese das auch immer auf Twitter, dass also fassen Leute zusammen, dass man sich hier nicht vorstellen kann, wie viele Regierungsmitarbeiter in den USA das noch benutzen, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer. Aber das ist auch relativ egal, weil einfach, also das ist immer noch ein großes Unternehmen, das immer noch versucht irgendwie zu überleben. Das ist gerade so das Einzige, was sie machen. Die sind jetzt gerade verkauft worden. Jetzt will Verizon dafür weniger bezahlen, weil sie sagen, das wussten wir nicht, als wir euch 5 Milliarden geboten haben oder den Aktionären. Ist das noch so ein Versuch? Und es ist einfach in diesem ganzen Klima, wo sich Apple öffentlichkeitswirksam 2 Monate oder so dagegen wehrt, auf Daten zugreifen zu müssen. Und das, wie auch immer man dazu steht, ja irgendwie die Kunden so ein bisschen beruhigen sollte.
Ich finde auch, als ich so zuerst die Überschrift und so gelesen habe, ich habe für mich auch einen Moment überlegt, ob man nicht vorsichtig sein muss, das gleich zu verurteilen, weil es ja vielleicht wirklich Szenarien gibt, wo ich das okay finde. Also die Überlegung war genau das, was also die Überlegung, Gefahr im Verzug, da ist irgendwie, es ist irgendein Anschlag geplant, es gibt irgendein Codewort oder irgendwas, was oder eine Signatur, die ganz eindeutig belegt, dass es darauf zurückzuführen ist. Da kommt das FBI und geht zu einem. Da habe ich mir überlegt, könnte das man Problem so. Gibt es nicht Fälle, wo man. Aber dann hörst du die ganze Geschichte und denkst, nee, das ist alles so.
Weil dann hast passiert. Du hast deine E-Mail-Adresse, du musst halt gezielt überwachen. Also vor allem, wenn es. Also die haben ja Rechte, also in den USA haben sie ja nun Rechte, die auch die US-Bürger schützen. Also ich meine, das war ja mal die Kritik an uns, von uns, dass sie den Rest nicht schützen, aber US-Bürger und Yahoo-Nutzer sind vorwiegend, habe ich irgendwie das Gefühl, US-Bürger und ich glaube in Südamerika noch oder so. Aber das sind vorwiegend US-Bürger und die werden dann quasi, also dieser Durchsuchungsbefehl gilt grenzenlos und dafür gibt es halt Gesetze. Und verfassungsrechtliche Einschränkungen, die dann in dem Fall eben umgangen wurden. Und in dieser ganzen Debatte, auch wenn man sagt, war das nun, also gab es dafür Gründe oder nicht, diese Gesetze sind ja gerade dafür da, dass man das nicht macht, weil so würde man sagen, die haben das jetzt mal getestet letztes Jahr. Yahoo hat ja entschieden, wir können uns nicht gerichtlich wehren, weil wir davon ausgehen, dass wir verlieren. Das ist ja auch mal eine sehr tolle Einschätzung. Dann können wir das ja wieder machen. Yahoo hat jetzt dementiert und hat gesagt, dieses System gibt es bei uns nicht. Aber das ist das Gleiche, was wir immer schon gehört haben. Es hat ja keiner gesagt, dass es noch da ist. Der Bericht ist, dass es letztes Jahr da war und dass sie es relativ einfach bei euch draufgekriegt haben. Ich meine, wenn die Sicherheitsabteilung das gefunden hat und ihr hättet es immer noch drauf, dann hätte die auch nicht ihren Job gemacht. Also irgendwie, da gibt es ja so viele Kritikmöglichkeiten. Und es ist in dieser ganzen Debatte, wo gesagt wurde, wir haben euch verstanden, auch die US-Regierung hat gesagt, wir machen Reformen, wir passen darauf auf, dass wir das besser, transparenter machen und so, fällt das einfach alles so, nein, es hat überhaupt keiner verstanden. Es gab einen Geheimbefehl, massenhafte Durchsuchung, was auch immer, ohne dass es jemand kontrollieren kann. Ihr habt überhaupt nichts verstanden von der ganzen Geschichte.
Ich finde es auch schräg, dass man der eigenen Sicherheitsabteilung so weit nicht traut, genau, dass man sie einbezieht. Ich meine, sind das Tausende von Leuten, dass man das denen nicht erzählen darf, oder sind die nicht loyal gegenüber dem Unternehmen?
Also es wäre noch möglich, seltsam. Genau, es wäre noch möglich, dass es nun der Chef mitgekriegt hat, weil der hat sehr öffentlichkeitswirksam letztes Jahr gekündigt und ist jetzt bei Facebook, ne? Genau. Ja. Der hat sich jetzt nicht dazu geäußert, was er sicher auch nicht darf. Vielleicht hat er, aber das ist ja auch nichts, wenn man dem Chef sagt, du darfst es niemandem sagen bei dir und ihn zum Rücktritt drängt, dann hat man auch irgendwas falsch gemacht. Also wenn der Sicherheitschef sagt, ich bin damit nicht einverstanden, ich kündige und gehe zu einem, die jetzt auch nicht gerade bekannt sind dafür, dass sie irgendwie für, ja gut, jetzt Facebook ändert das ja so ein bisschen, steht, dann hast du auch was falsch gemacht. Einfach als Unternehmen, das, wie gesagt, darauf angewiesen ist, dass dir die Nutzer vertrauen und nicht die Regierung.
Den Teil verstehe ich auch nicht. Also du hast das ja eben gesagt, es mag bestimmt auch immer wieder Fälle geben, wo diese Überwachung, es ist ja wie mit der Vorratsdatenspeicherung, es mag ja auch immer Augenblicke, Momente oder Szenarien geben, in denen es wirklich sinnvoll ist, irgendeine schlimme Sache zu vermeiden, wie hier das Deutschlandspiel hier in Hannover, was sie ja so kurzfristig abgesagt haben, weil sie ja offenbar sehr konkrete Hinweise hatten, dass ein Anschlag geplant war. Ich will das nicht generell verurteilen, aber in Zeiten jetzt nach Snowden, finde ich, muss man als Unternehmen und ich finde auch als Behörde ein bisschen transparent wenigstens hinterher sein.
Und es das, gibt Gerichte, das macht ja die sowas, gar nicht. Genau, die das überprüfen können. Die haben immer noch dieses blöde Geheimgericht angerufen, wo wir nichts von erfahren, außer dass jetzt eben der einzige Unterschied zu vor Snowden ist, dass jetzt die Öffentlichkeit ist jetzt sensibilisiert und so jemand, der denkt, er war, also so ein Whistleblower, der das halt leaken will, hat jetzt das Gefühl, er kann damit was erreichen. Früher waren so eine Meldung auf Seite, weiß ich nicht, 5 ganz klein, weil es keinen interessiert hat, vor allem nicht in den USA. Und nur deswegen kriegen wir das jetzt mit, weil diese Leute überhaupt das Gefühl haben, dass da vielleicht was schief läuft. Aber dass sich hinter den Kulissen nichts geändert hat, das ist auch, das werden jetzt wahrscheinlich die Kommentatoren schreiben, werden dann alle sagen, das habt ihr doch auch nicht erwartet. Ja, klar, man kann jetzt immer dann so darüber reden, dass sich natürlich nichts ändert hinterdings, aber man muss also irgendwie doch dran, also glauben, dass sie das, was sie versprochen haben, irgendwie auch halten. Also ein bisschen, dass jemand was daraus gelernt hat. Also zumindest als Demokrat, der das.
Glaubst du, das wird jetzt noch Folgen haben für Yahoo? Also wird es da irgendwie rechtliche Schritte vielleicht geben? Oder also außer dem Ruf oder also
glaube, gegen die Whistleblower, doch nicht gegen Yahoo.
Also ich glaube natürlich, dass die werden sie suchen, da hatten wir auch eine Geschichte. Ich glaube schon, dass, also ich meine, diese Sammelklagen, das machen die ja nur ganz gerne in den USA. Ich weiß nicht, ob da was bei rauskommt, weil durch diese ganze Geheimhaltung ist das nicht, also kann man das nicht so überprüfen oder schwer überprüfen. Selbst wenn aber jetzt was rauskommt, wo man sagen würde, wo vielleicht die öffentliche Meinung auch sagen würde, ja, das ist in dem Fall okay, weil man was gesucht hat, was musste jetzt schnell gemacht werden, dann haben sie sich einfach so blöd verhalten, dass es für Yahoo einfach zu diesem Ruf, das passt nicht, einfach nur das beigetragen haben.
Aber
das,
so ein Unternehmen ist da immer in der Klemme. Also wenn jetzt die Regierungsbehörde kommt und sagt, ihr müsst uns helfen, Nein sagen ist Grütze, wir haben keine Chance. Ja sagen, dann sind sie sowieso in der Bredouille.
Ja, aber also ich würde halt selbst da sagen, dass man dann sagen muss, wir müssen mit unserer Sicherheitsabteilung das so machen, dass wir unsere Leute nicht gefährden und wir möchten bitte irgendwann unsere Nutzer darüber informieren. Also so Sachen wie Apple hat es nun mal sehr gut, wobei man auch sagen muss, bei Apple kam diese Geschichte auch erst ans Licht, als es vor Gericht wirklich öffentlich werden musste. Wir wissen nicht, wie sie reagieren. Aber im Nachhinein, und das im Nachhinein sind wir alle schlauer, haben sie sehr viel falsch gemacht. Und das ist so das Recht des Kritikers, zu sagen, jetzt würde ich es nicht mehr so machen. Vor allem, weil man, wie gesagt, auch jetzt davon ausgehen muss, dass es öffentlich wird. Und aber auch von beiden. Also natürlich, die US-Regierung hat offensichtlich nicht verstanden, was das Problem ist. Dass diese ganze Geheimhaltung, diese ganzen Geheimgerichte nichts dazu beitragen, dass es gibt viele Leute und vielleicht auch eine Mehrheit, die sagen würden, das ist okay, wenn ihr das macht, wenn ihr uns beschützt. Nur die wirst du damit irgendwann auch vergraulen.
Ja, aber was ist die Alternative? Ich meine, es gibt dann diesen Einsatzfall, wo du irgendwem auf die Spur kommen musst Und sobald du das aber ankündigst, dass du diese Arbeit verfolgst, ist er natürlich gewarnt. Also,
nee, aber man kann doch hinterher sagen, ich meine, so ist das
genau.
Hier doch auch. Du kriegst doch hier.
Das Ding ist offensichtlich deinstalliert worden. Kann man später, ja. Muss man später Bescheid sagen und sagen, wir haben das gemacht und so. Natürlich kann man da immer drüber diskutieren. Aber die Demokratie, natürlich, das ist halt diese Schwierigkeit, dann dass
ist,
man sich dadurch.
Wenn du es hinterher sagst, ist die Quelle dann ja aber auch verbrannt.
Aber also ich meine, die geben ja alle Unternehmen ja. Auch ihren jährlichen Transparenzbericht genau. Sogar raus, wo halt drin steht, es gab Regierungsanfragen zu so und so viel unserer Kunden. In der Maßnahme hätte man ja auch sagen können. Und übrigens, wir haben jetzt nicht nervös werden, aber wir haben alle Mails nach einem Wort mal durchscannt irgendwie. Aber ansonsten seid ihr bei uns natürlich sicher und in besten Händen. Hätte ja. Man sagen
das Problem
können,
ist dadurch,
hätte ich mich besser gefühlt.
Genau, ja, wenn es so gewesen ist. Ja. Aber angenommen, genau. Es war nicht so.
Ja,
wir haben keine Belege dafür,
nee, dass es
nicht so war. Klar. Vielleicht ja. War es was Größeres.
Aber ja. Sie haben jetzt riskiert, dass es alles viel schlimmer aussieht für Yahoo, für alle, weil sie es ja. Sowas kommt ja. Raus. Ich meine, das hat wenn Snowden nichts gezeigt hat, Leuten, dann hat er zumindest das gezeigt, dass du es nicht geheim halten kannst. Mhm. Und das ist dann, wenn es Leute vielleicht falsch verstehen oder, also Yahoo hat ja auch nur gesagt, so wie es da steht, ist es irreführend. Sie haben nicht gesagt, es ist falsch, es ist irreführend. Mhm. Und es ist nicht mehr da. Und das heißt, sie konnten es irgendwann wegnehmen, da diese Software. Und einfach diese ganzen, in der ganzen Debatte zeigt für mich einfach, dass sie nicht verstanden haben, dass dieses Misstrauen immer größer wird. Also Leute, also natürlich, ich will auch, dass Sicherheitsbehörden bestimmte Mittel haben, aber ich will denen vertrauen. Im Moment ist es einfach nur Misstrauen und es wird größer durch solche Geschichten.
Ja,
und
sie verbauen sich damit ihre Geschäftsgrundlage.
Genau. Was auch immer größer wird, ist die Sorge von Johannes, dass wir die Sendung langsam hoffnungslos überziehen. Und deswegen würde ich sagen, wir können es, glaube ich, nicht heute lösen.
Nee,
wir laden das Martin ja einfach nochmal ein, wenn es falls es nochmal irgendeinen Skandal gibt, könnte ja passieren. Und dann setzt man die Diskussion fort. Und falls ihr eine Meinung da draußen habt dazu, zu dem Skandal, aber auch vielleicht zu LTE oder vor allem zu den neuen Google-Phones, ja. Zu der Strategie von Google, ist das alles Quatsch? Wollt ihr euer Nexus wieder zurückhaben? Dann schreibt uns auf YouTube, schreibt uns an uplink@ct.de, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Twitter, wo auch immer ihr uns findet. Und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein und wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT, die 22. Und ich habe sie schon gesehen. Und ich kann euch sagen, da sind ein paar richtig gute Themen dabei. Deswegen guckt auch nächste Woche wieder rein. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ciao.
CT, ciao. Uplink.